Mit weitem Horizont, offene Arme. Das Thema heute zum Abschluss dieser Sommerpredigtreihe. Offene Arme, das verbindet sich vor meinem inneren Auge immer mit einer ganz bestimmten Szene und mit einem Satz, den Jesus gesagt hat, der bei Luther so klingt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist für mich so ein Urbild dieser offenen Arme. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Aber gucken wir uns das von vorne an. Ich lese uns den Text jetzt im Zusammenhang, denn ein Vers rausgenommen, das hat ja immer so ein bisschen eine Problematik. Und ich lese uns nach der neuen Genfer Übersetzung, Matthäus 11, ab Vers 25. Zu der Zeit rief Jesus aus: Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von euren Lasten oder von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus stimmt also hier ein Loblied an. Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde. Vermutlich mit erhobenen Händen. Ich preise dich, Herr über Himmel und Erde. Das klingt nach einem gewaltigen Dank, nachdem auch etwas Gewaltiges passiert ist. So eine Speisung der 5000 zum Beispiel oder eine wundersame Heilung eines Aussätzigen oder eines Blinden oder Ähnliches. Aber wer da genauer in die Bibel guckt, merkt, Jesus hatte gerade einen großen Misserfolg eingefahren. Menschen waren nicht zu ihm umgekehrt. Sie haben sich nicht zu Gott hingewendet. Obwohl sich Gott ihnen doch zuvor in zahlreichen Zeichen gezeigt hat. Und diese Erfahrung, die Jesus da machen musste mit der Reaktion der Menschen, die hat ihn einen gewaltigen Weheruf ausrufen lassen über die betroffenen Städte in Galiläa. Die intelligenten Menschen, die gebildete Schicht, die religiöse Führungsschicht des damaligen Volkes, sie haben die Botschaft nicht angenommen. Die Frommen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie haben ihn verfolgt. Und doch, ich preise dich, Herr, im Himmel. Das durchbricht schon mal unser normales menschliches Denken und unsere normalen menschlichen Reaktionen. Da loben und preisen und jubeln und jauchzen wir doch eher nach irgendwelchen Erfolgen, die wir gefeiert haben. Jesus ist anders. Er lobt Gott, auch da, wo der äußerliche Erfolg ausbleibt. Und zu diesem Jesus, zu dem sind wir gerufen. Gerufen eben auch gerade dann, wenn uns eigentlich gar nicht nach Lobpreis zumute ist, wenn uns gar nicht nach Danken und nach Feiern zumute ist. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen zu ihm kommen, auch mit unseren gehetzten, geplagten Seelen. Bleiben wir zunächst so bei diesen gehetzten Seelen stehen, so ein erster Hauptpunkt heute Morgen. Gehetzt sind heute viele Menschen. Da ist der Termindruck, den viele haben. Die Tage sind zu kurz, man könnte gerne ein paar Stunden mehr gebrauchen pro Tag. Da ist der Stress am Arbeitsplatz. Da ist der Stress in der Beziehung, in der man lebt oder den Beziehungen mit Freunden, mit Bekannten, mit den Eltern, mit den Kindern, wer auch sonst so in der Familie da ist. Da ist Stress vielleicht sogar auch in der Gemeinde, weil man irgendwo an einer Ecke nicht gut miteinander klarkommt. Und dann ist da dieser Stress durch diese Flut erschreckender Nachrichten, die gerade in den letzten Jahren ja immer wieder über uns hereinbricht. Und wir reiben uns dann wund an irgendwelchen Dingen, die unserer Meinung nach falsch sind. Wir rennen vielen Zielen nach und werden nervös und werden verbittert, wenn wir sie nicht erreichen, wenn wir merken, es läuft nicht so, wie wir es uns gedacht und gewünscht haben. Und mancher wird lebensmüde, wenn seine Pläne durchkreuzt werden, und er wird unzufrieden, wenn der Erfolg der Arbeit ausbleibt. Und dann wissen wir eigentlich, wie es ja besser ginge. Man müsste doch nur die Prioritäten anders setzen. Andere Dinge müssten wichtig sein, um die müsste man sich zuerst kümmern. Vielleicht sagt man auch, na, weniger ist mehr, wir müssen nicht immer alles machen, lass uns konzentrieren auf das Wesentliche. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Gelassenheit, nicht alles so ganz tierisch ernst nehmen. Und so mancher Ratgeber wurde ja geschrieben, manches Seminar wurde gehalten, wo es genau darum ging, eben damit besser umzugehen, mit diesem Stress, die richtige Work-Life-Balance zu finden, wie man heute sagt, darum geht es vielen ja heute. Dennoch ist das vorrangig gar nicht das, was Jesus hier meint. Gemeint sind bei Jesus hier aus diesem Zusammenhang her vorrangig die von religiösen Vorschriften, von frommen Machtansprüchen und von frommen Regeln und Gesetzen gehetzten Seelen. Damals bei den Juden waren es die Forderungen einer pharisäischen Frömmigkeit. Da musste man all diese Gesetze befolgen und keiner hat es geschafft. Und das schafft Stress. Heute in der Christenheit ist das vermutlich ein bisschen anders, weil wir diese pharisäischen Regeln ja nicht haben. Aber wie das so aussehen kann heute unter Christen, das hat einmal Ken Blue so formuliert. Er schreibt, jeden Sonntagmittag verlassen Tausende und Abertausende gutgläubiger Christen unsere Kirchen und Gemeinden in der festen Absicht, in der kommenden Woche alles dran zu setzen, um dem Ich abzusterben und sich ganz Gott hinzugeben. Den Sonntag drauf kommen sie zurück und sind über die Maßen enttäuscht von sich selbst. Fast alle schämen sich, den Anforderungen wieder einmal nicht genügt zu haben. Bis vielleicht auf die weniger Ehrlichen unter ihnen, die sich einreden, es geschafft zu haben. Ja, es macht sich manchmal unter Christen schnell eine große Enge breit, die Lebensraum nimmt, die letztlich aus einer Angst entspringt. Es ist diese Gehetztheit der Frommen, ja, die gibt es. Zumindest innerlich. Diese Forderung von Regeln und Gesetzen, die Ansprüche aneinander, ein Christ an den anderen, die Ansprüche vielleicht auch an sich selbst. Da wurde und wird viel Druck aufgebaut, manchmal in Gemeinden und unter Christen. Bin ich gut genug für Jesus? Bin ich gut genug für Jesus? Bin ich gut genug, um Abendmahl zu feiern? Bin ich gut genug, um Mitarbeiter in der Gemeinde zu sein? Und manchmal gibt es dann so eine christliche Leistungsgesellschaft. Und manche versuchen sich dann da hoch zu pushen mit irgendwelchen Trainings, mit geistlichen Übungen, mit irgendwelchen Kursen. Und dahinter steckt oft diese Angst, nicht gut genug zu sein, es nicht zu schaffen. Die Angst, nichts in der Hand zu haben, wenn wir vor Jesus stehen. Und da sollten wir von Jesus lernen. Die Gemeinschaft der Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu sollte eine gnädige sein, eine, wo gehetzte Seelen zur Ruhe kommen können. Wir strengen uns an und wir wissen doch, dass unsere Anstrengungen nicht ausreichen. Schon im Neuen Testament hat der Apostel Paulus das dann so formuliert: Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So schreibt er in Römer 7. Und dann kommt der Gipfelsatz an dieser Stelle: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Das schreibt ja nicht irgendeiner. Das schreibt Paulus, der für viele dann doch eine Art Vorbild ist. Gehetzte Seele, auch ein Paulus. Und Jesus sagt: Kommt her zu mir. Gucken wir uns dieses Zu-Jesus-Kommen ein wenig an. Es ist das Erste, was wir tun können. Zu Jesus kommen. Wenn wir das nicht tun, dann können wir alles andere lassen. Wenn wir das Erste nicht tun, zu Jesus kommen, dann ist alles andere Krampf, dann ist es frommer Krampf und Kampf. Oft aber ist es das Letzte, was wir tun. Denn wir wollen es erst mal selber probieren. Wir tun etwas und machen etwas, bis wir dann einen riesigen Scherbenhaufen angerichtet haben. Und dann vielleicht, dann kommen wir zu Jesus und sagen, Herr, guck dir das mal an. Mach doch was draus. Zu Jesus kommen ist das Erste. Oswald Chambers schreibt in der ihm eigenen Art dazu, hartnäckiger Eigenwille ist immer ein direkter Angriff auf Jesus Christus. Vielleicht tut er sonst niemandem weh, aber er verletzt den Heiligen Geist. Immer wenn wir trotzig und eigenwillig sind und unsere eigenen Ziele verfolgen, verletzen wir Jesus. Jedes Mal, wenn wir auf unserem Recht bestehen und unsere Absicht durchsetzen wollen, verfolgen wir ihn. Alles, was ich tue, sollte in vollkommener Einheit mit Jesus begründet sein, nicht in meinem eigenen Entschluss, gut zu sein. Das kann bedeuten, dass andere mich ausnutzen, mich meiden oder völlig ignorieren. Aber wenn ich das um seinetwillen auf mich nehme, verhindere ich damit, dass er verfolgt wird. Soweit Oswald Chambers. Das geht schon sehr weit, was er da schreibt. Denn da spielt auf einmal das einmalige Wesen Jesu die entscheidende Rolle. Das, was Jesus so formuliert, ich bin sanftmütig, ich bin gütig und von Herzen demütig. Zu wem also kommen wir, wenn wir zu Jesus kommen? Wir kommen zu dem, der gütig ist, der sanftmütig ist. Wir kommen zu dem, der Gott den Vater kennt, wie Jesus da sagt. Und sonst kennt Gott keiner. Wir kommen zu dem, dem alle Dinge vom Vater übergeben sind, der alles in der Hand hat. Dieses Wesen Jesu von Sanftmut und Demut, das wird uns prägen, wenn wir wirklich zu ihm kommen. Und wir kommen oder wir kommen nicht. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Man kann Jesus nicht ein bisschen nachfolgen. Die Jünger damals konnten nicht sagen, na, mit 50% meines Lebens folge ich dir nach und vielleicht werden irgendwann mal 100% draus. Sie konnten nicht sagen, naja, 6 Stunden am Tag folge ich dir nach, den Rest des Tages, da nutze ich die Zeit einfach anders. Man kann nicht ein bisschen Christ sein und später vielleicht ein bisschen mehr und am Ende des Lebens dann vielleicht ganz. Das bedeutet auch, wir wachsen auch nicht in eine Beziehung mit Gott hinein. Wir haben sie oder wir haben sie nicht. Ganz Christ oder gar nicht. Wir haben es vorhin schon gehört. Das ist letztlich wie mit dem Menschsein. Nehmen wir das als Vergleich. Wir können auch nicht ein bisschen Mensch sein. Ein Mensch wird man durch Zeugung und Geburt und dann ist man ganz und gar Mensch, nicht 50%. Nicht 6 Stunden am Tag. Und den Rest noch etwas anderes. Nein, man ist ganz Mensch. Und als Mensch, der man ist, wächst und reift man dann und gedeiht man. Menschsein kann man nicht lernen, Menschsein ist man. Aber als Mensch, der man ist, wird man dann auch lernen. Lernen gehört zum Menschsein dazu, wissen wir auch. Die Kinder müssen wieder in die Schule morgen. Die Konsequenz heißt aber letztlich auch, Christ werden kann man nicht lernen. Sich auf das Gelernte, gut, da kann man sich etwas einbilden, aber wir haben nichts, auch das nicht, auf das wir uns etwas einbilden könnten. Auf Gelerntes kann man sich etwas einbilden, da gibt es dann Noten, die kann man vorzeigen, den Eltern zum Beispiel oder einem Vorgesetzten. Aber gibt es gute Noten bei Gott? Kriegen wir da ein Zeugnis, wo da ein paar Noten draufstehen? So und so warst du. Und doch, zum Christsein gehört das Lernen mit dazu. Das schon. Glauben, Leben, Lernen, das sind die Themenstichworte unserer neuen Gemeindebroschüre, die wir letzten Sonntag das erste Mal hier unters Volk gebracht haben. Dazu hat sich Svetlana Gaffler ein paar Gedanken gemacht. Wir dürfen sie jetzt hören.
Glauben. Was glaubst du und an wen? So gänzlich von Grund auf grundsätzlich. Was hält dich, wenn nichts mehr hält, alles weg und zu viel anfällt? Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Leben. Wie lebst du und mit wem? Ist dein Leben leicht und überwiegend erfüllt? Oder wiegt es schwer, ist schwerwiegend gefüllt? Hass, Leid und Neid erfüllt? Oder doch in Hülle und Fülle von Dank umhüllt? Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Lernen. Was hast du gelernt und von wem? Wächst du im Wissen oder auch in der Weisheit? Hat dein Herz etwas kennen, schätzen und lieben gelernt? So viel dazu und dann doch verlernt? Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sagst du, ich glaube an den Vater, lebe mit dem Sohn und lerne vom Heiligen Geist?
Wenn wir also dann kommen und von Jesus lernen, was bedeutet das? Der dritte Hauptgedanke, von Jesus lernen heute Morgen. Oft kommen wir ja nur, um Bestätigung zu erhalten. Gott, das war doch schon richtig, was ich da so getan und gemacht habe. Das ist doch schon richtig, oder? Wollen wir lernen? Oder wollen wir einfach nur Bestätigung? Wenn wir nur Bestätigung wollen, dann stehen wir selbst Gott im Weg. Wir wachsen nicht in eine Beziehung mit Jesus hinein, in eine Beziehung mit Gott hinein, aber in der Beziehung, da beginnt ein Wachsen und ein Reifen. Und auch die intellektuelle Einsicht, die wird nachkommen. Manchmal ist das tragisch, wenn der Glaube den von Gott geschenkten Verstand an der Garderobe abgibt. Das gibt es bei manchen Christen auch. Das sollten wir nicht tun. Aber durch die intellektuelle Einsicht werden wir nicht sehend. Wir sehen wie ein Kind. Jesus hat gesagt, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen offenbart hast. So heißt es in unserem Text. Die Unmündigen, da fängt es an. Mancher möchte ja erst alles durchdacht haben. Er möchte erst alles verstanden haben, bevor er glaubt. Aber so rum geht's nicht. Credo ut intelligam. Ich glaube, damit ich erkennen kann. So hat das Anselm von Canterbury formuliert. Ich glaube, damit ich erkennen kann. Nicht, ich habe erkannt und deshalb glaube ich. Ich glaube, damit ich erkennen kann. Und einige Jahrhunderte davor hat der Kirchenvater Augustinus da schon formuliert, wir glauben, um zu erkennen. Ist es nicht gut, dass Gott den Weisen und Klugen seine Herrschaft verborgen hat, dass er sie den Unmündigen offenbart und gezeigt hat? Es ist ja bis heute so, dass manche Weise und Kluge durchaus vielleicht sogar brennend an Jesus interessiert sind. Schließlich gehört Jesus ja zu den Menschen, die Weltgeschichte gemacht haben, wie nur ganz, ganz wenige sonst auf dieser Erde, vielleicht wie sonst keiner. Und da ist vieles, was sich aus seiner Lehre in andere Lehrgebäude einbauen lässt, die Nächstenliebe zum Beispiel. Ja, das kann man sich doch gerne von Jesus abgucken. Die Zuwendung zu den Armen zum Beispiel, dass man sozial miteinander umgeht, auch das kann man sich gut von Jesus abgucken. Und mancher ist bereit, an dieser Stelle von Jesus zu lernen, aber sie meinen, Jesus selbst eigentlich nicht zu brauchen. Und bei der engen Pforte und dem schmalen Weg, der zum Leben führt, da sind dann schon weniger bereit, ihm zu folgen. Aber die Herrschaft Gottes darf nicht verwechselt werden mit einem Schlaraffenland, in dem man ohne Mühe und Anstrengungen zurechtkommt. Es gibt auch manche Christen, die leben so. Sie meinen, es sei schon alles gelaufen, wenn sie ein bestimmtes frommes Vokabular drauf haben. Aber Jesus ist es nie um fromme Worte gegangen. Ihm ging es immer um Wort und Tat zugleich. Deshalb kann man Christ sein im Sinne eines Auswendiglernens eben nicht lernen. Jesus benennt hier drei Schritte. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Drei Schritte. Das Lernen steht in der Mitte. Es gibt einen Schritt vor dem Lernen und es gibt ein Ziel, das über das Lernen hinausführt. Und Jesus sagt dazu drei Begründungen. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig, denn mein Joch drückt nicht, denn meine Last ist leicht. Drei Begründungen. Und bei all diesen drei Begründungen merken wir, diese Gründe liegen in Jesus Christus und nicht in uns. Er ist gütig und demütig, ist sein Wesen. Sein Joch drückt nicht und seine Last ist leicht. Sein Wesen will uns in Bewegung bringen. Weil er ist, wie er ist, sollen wir kommen. Weil er ist, wie er ist, sollen wir von ihm lernen. Weil er so ist, wie er ist, deshalb dürfen wir Ruhe finden bei ihm. Noch einmal, es gibt einen Schritt vor dem Lernen. Dieses kommt, nehmt auf euch, kommt. Und es gibt ein Ziel, das über das Lernen hinausgeht, Ruhe finden. Die Gründe liegen in Christus und nicht in uns. Das Lernen von Jesus hat etwas mit Joch zu tun, sagt er da, hat etwas mit einer Last zu tun. Jesus war von seinem Beruf her ein Handwerker, ein Zimmermann. Der wusste auch, wie das ist mit einem Joch. Wer ziehen soll, braucht ein passendes Joch, das nicht drückt. Ein gutes Joch, das musste passen für das Tier, das ziehen sollte, oder vielleicht auch für einen Menschen, der etwas tragen wollte. Ein gutes Joch darf nicht drücken, denn dann macht es die Arbeit leicht. Ein Joch ist auch nichts Schlimmes, es ist ein notwendiges Werkzeug, um manche Dinge einfach zu tun. Und unter einem Joch gingen meistens damals zwei Tiere, es war ein Gespann. Und das Stärkere half dem Schwächeren unter diesem Joch. Das Zusammengehen mit Jesus ist leicht, er trägt. Er zieht die eigentliche Last unseres Lebens und wir gehen mit. Unter seinem Joch kann man ziehen lernen. Ja, Gott will, dass wir Lernende bleiben, nicht zuletzt. Deshalb ist das Verhältnis Jesu zu seinen Jüngern eben immer auch das Verhältnis eines Lehrers zu seinen Schülern. Das kann man eben auch genau so übersetzen. Es ist das Verhältnis eines Lehrers zu seinen Schülern, die in einer Lebensgemeinschaft und in einer Weggemeinschaft miteinander unterwegs sind. Das ist Jesu Vorstellung auch von Gemeinde. Eine Lerngemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft, eine Weggemeinschaft, eine Glaubensgemeinschaft, in der seine Sanftmut, seine Güte, seine Demut das Miteinander prägen. Da fährt nicht einer dem anderen über den Mund. Da weiß nicht einer alles besser als die anderen. Und da macht nicht einer dem anderen das Leben und den Glauben schwer, sondern man macht es einander leicht. Und da dürfen wir als die Mühseligen und als die Beladenen hinkommen, dazukommen. Wir sind alle eingeladen, bei Jesus Ruhe zu finden, zu lernen und in diese Reihe der neuen Menschen einzutreten. Und dann viertens und letztens Ruhe finden. Ruhe finden. Die Weisen und Verständigen der Zeit damals, zu Jesu Zeiten, die haben sich auf ihre Lehren verlassen, auf ihr Wissen und doch schafft es nur Unruhe und Hetze, weil die Unsicherheit bleibt. Ist auf das Wissen denn auch wirklich Verlass? Das ist heute nicht anders. Das Wissen von heute ist morgen schon veraltet, das wissen wir auch. Was ich heute gelernt habe, das reicht morgen eventuell schon längst nicht mehr aus zur Bewältigung des Lebens. Und Jesus macht deutlich, Verlass ist nur auf die Offenbarung, das heißt, nicht auf das, was wir uns erarbeitet haben, sondern auf das, was Gott uns gezeigt und geschenkt hat. Und das ist unabhängig von Intelligenz und Intellekt. Kommt her, ruft Jesus. Und er lädt damit ein, alle Anstrengungen, um unser Heil aufzugeben. Die fruchten nämlich sowieso nicht. Wir schaffen das nicht selbst. Geplagte, das sind die Schwerarbeiter, die Lastenträger, die zur Zeit Jesu eben unter den Forderungen des Gesetzes und unter all den Forderungen, die Menschen daraus abgeleitet haben, leiden und ächzen und stöhnen. Das ist auch heute nicht anders. Wie schnell legen wir einander Lasten auf? Die Lasten unseres gegenseitigen Hochmuts, unserer menschlichen Rechthaberei, unserer Meinungen und Vorstellungen, manchmal eben auch unserer so ganz menschlichen Vorstellungen davon, wie nun auch ein Christ zu sein hat. Und dann kann der andere halt sehen, wie er damit fertig wird. Die Joche, die wir einander aufbinden, sind nicht immer leicht. Lassen wir es also sein. Jesu Last bewirkt Ruhe, Jesu Last bewirkt Erquickung. Wir dürfen kommen zu ihm. Wir dürfen kommen zu ihm, auch gemeinsam, auch als Gemeinde dürfen wir kommen zu ihm. Und das wünsche ich uns, dass wir mit all unserer Last, auch unserer Last aneinander und miteinander kommen, zu Jesus kommen, in seine weit geöffneten Arme und dass wir Ruhe finden. Amen.
Großer Gott und Vater, lehre mich doch mit deinen Augen sehen. Lass mich niemals hinter meinen engen Grenzen stehen. Deine Größe, deine Weite spüren, da wo deine Liebe wohnt. Lass mich leben, lass mich sein.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe nun mit euch allen. Amen.